Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz.
Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Jung und Landwirtin-Folge. Ich bin heute nach Immensen gefahren und bin auch erstmal direkt am Hof vorbeigefahren. Dabei habe ich das schon tausendmal auf Instagram gesehen und verfolge den Hof sehr gerne auf den sozialen Medien, denn der wird geführt von Elise Köhler und ich darf sie hier heute mit euch gemeinsam ein bisschen genauer kennenlernen. Und ihr seid es ja gewöhnt, es wird auch im Titel wahrscheinlich schon stehen, dass ich immer ein ganz spezifisches Thema habe. Heute habe ich mir gedacht, ich finde es generell immer spannend, wie ist so der Lebensweg, wie wird man Landwirtin, wie entscheidet man sich dafür und wie fängt man zu Hause an, welche eigenen Fußstapfen geht man, was bleibt vielleicht Tradition und wo traut man sich vielleicht was Neues zu wagen, eine Tradition vielleicht auch mal zu brechen. Und ich weiß, dass Elise einen spannenden Lebensweg hatte, viele Leben davor, bevor sie jetzt hier gelandet ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir da jetzt mal gemeinsam ein bisschen mehr erfahren. Wie immer möchte ich mich ganz kurz selber vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst bin auch Landwirtin, komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe Landwirtschaft auch studiert und mache diesen Podcast. Ich habe gestern die Mitteilung von meiner Plattform bekommen, 7 Jahre. Ich war ja selber ganz erstaunt, bin auch gar nicht so alt. Wie geht das? Mittlerweile habe ich auch einen zweiten Podcast, der heißt 63 Hektar mit dem NDR zusammen. Und da ist es immer Ziel, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ich spreche da mit einem Städter mit Kuhlage. Falls ihr da auch mal reinhören wollt, den findet ihr in der ARD Sound App. Heißt nicht mehr ARD Audiothek. So, und wie immer möchte ich gern mit meinen 3 Einstiegsfragen starten. Und bei Elise möchte ich gerne wissen, du kannst ja gerne darauf kurz oder lang antworten. Was ist das Positive daran, jung Chefin zu werden?
Oh, gleich eine krasse Frage. Ich glaube, man ist sehr flexibel noch im Kopf, weil man natürlich noch so ein bisschen am Anfang steht und sich auch noch ausprobiert in vielen Sachen. Man hat die Möglichkeit, auch mit jungen Leuten noch so ein bisschen den Bezug zu halten. Also gerade wenn ich jetzt so die Azubis sehe, so weit ist man ja dann nicht auseinander.
Ja, da ist man zumindest gefühlt.
Also irgendwie am Ende schon, wenn ich dann immer sehe, 10 Jahre sind es dann doch immer mindestens. Ne?
Ja.
Aber ich fühle mich natürlich ja noch viel jünger. Und da behält man, glaube ich, so ein bisschen aber den Bezug zu. Und man hat natürlich sehr viele Möglichkeiten, sich auch zu entwickeln. Also man hat ja dann einen längeren Zeitraum, auch Chef zu sein und vielleicht auch eben sich selbst weiterzuentwickeln. Von daher, ich find's super.
Dein größtes Learning innerhalb deiner ersten Betriebsjahre oder deines ersten Betriebsjahr?
Oh, das ist natürlich extrem schwierig, das jetzt auf eins zu beschränken. Ja, weil bei mir war ja... Boah, da war ja nur Action und was los. Ich glaube, vielleicht, ich versuch's so in einem Punkt, sich nicht auf andere Leute zu verlassen, sondern wirklich ein bisschen bei sich selbst zu sein. Also Rat einholen und im Endeffekt wirklich auch überall nachfragen und wenn man sich irgendwo nicht sicher ist, nochmal einmal mehr was nachlesen oder eben auch nochmal um Rat bitten. Aber am Ende trotzdem auch bei sich selbst zu bleiben und sich auch nicht reinreden zu lassen und dann den eigenen Weg zu gehen, weil es ist ja mein Weg am Ende.
Ja.
Und sich auch nicht zu sehr auf andere Leute zu verlassen, weil man wird sonst nur enttäuscht.
Ja, das lassen wir jetzt hier mal so stehen. Wenn du auf dein Aufwachsen hier schaust, Kindheit und Teenageralter vor allem, lieber Dorf oder wenn du es selbst entscheiden könntest, dann doch lieber Stadt?
Im Nachhinein bin ich froh, dass ich im Dorf aufgewachsen bin, aber ich fand es auch zu der Zeit, so gerade als Teenager, total uncool, weil man hatte so weite Fahrtwege.
Mhm.
Und ich hatte viele Hobbys schon immer und ich musste halt immer gefahren werden oder man musste halt eben gucken, wie die Busanbindung ist und die war halt hier auf dem Dorf immer ziemlich schlecht. Deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen Stadtanbindung oder Kleinstadt zumindest vielleicht schon ganz cool, wenn man dann in so einem Teenie-Alter ist. Aber wie gesagt, im Nachhinein betrachtet war es natürlich total schön auf dem Dorf. Und ich bin jetzt auch total froh, wieder auf dem Dorf zu sein.
Ja.
Also mir fehlt dieses richtige Großstadtleben, fehlt mir gar nicht.
Witzig, ist bei mir genauso. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, in Ditterke, das ist ja so 15 Kilometer vom Hannover Hauptbahnhof entfernt. Ich war da
nicht mehr nicht?
Nee, und vor allem nachts, wenn du mit einem Taxi zurückfährst und kein Berufsverkehr ist, hatte ich mal so das Gefühl, ich bin in einer Viertelstunde zu Hause.
Na, okay.
Aber ich hatte schon auch so ein Bilderbuch Dorfzeit, weil ich musste immer, wenn ich feiern war, gefühlt 5 Stunden bei Meckes warten,
ja,
bis der erste Nachtbus wieder nach Hause gefahren ist. Also ich erinnere da immer lange Abende bei Meckes. Wo geht man dann hier feiern, wenn man so
Partys
in Hannover, ne? Also
ja, auch.
Ja, in der Jugend ist dann vielleicht noch so ein bisschen so diese Abi-Party-Zeit, die hatte man dann hier in der nächsten Kleinstadt, aber ansonsten ziemlich früh nach Hannover und ich war ja auch ein wildes Luder damals. Ich war dann auch schon immer sehr, sehr früh mit vielleicht anderen Ausweisen feiern.
Ja, lustig. Okay, dann fangen wir mal an. Ich möchte, dass du dich gleich ein bisschen selber vorstellst. Vorher noch eine Einstiegsfrage von mir, weil ich fand das so witzig. Wir haben uns ja kennengelernt, ich sag mal, durch eine Junglandwirte-Tour nach Berlin.
Ja.
Und ich bin dann irgendwann zu dir gedackelt und habe gesagt, und? Ich habe irgendwie so eine Einstiegsfrage gesucht und habe so gesagt, und wie bist du so mit der Landwirtschaft verbunden? Und du hast gesagt, ja, ich weiß, man sieht mir gar nicht an, dass ich Landwirtin bin, oder? Und das fand ich irgendwie so total sympathisch, weil ich hatte mich dabei ertappt, dass ich erstmal so antasten wollte und gucken wollte, bist du auch eigentlich Landwirtin? Warum würdest du sagen, siehst du nicht aus wie eine Landwirtin?
Ja, ist eigentlich so doof, ne? Weil wie sieht denn ein Landwirt aus? Das ist eigentlich immer das, was ich dann frage, weil ich werde natürlich oft angesprochen mit, ja, du siehst ja gar nicht aus wie eine Landwirtin oder wie ein Landwirt. Und dann frage ich halt immer, ja, wie sieht man denn dann aus?
Mhm.
Und so dieses Klischeebild, was man vielleicht doch vor Augen hat, dass es halt erstmal eine männliche Person sein soll und dann irgendwie so mit typisch Karohemd und Jeans und dann hier diesen Timberland, diesen Bootsschuhen. Ja. Das ist ja so das Klischeebild, wo ja auch viele wirklich immer noch so rumlaufen. Aber ist ja Quatsch. Also es gibt ja mittlerweile auch so viele junge Leute, auch vor allem so unsere Generation jetzt, die einfach total modern aussehen und halt so diesen Bauernscharm, wie gesagt, Karohemd und Bootsschuhe nicht so leben und es ist ja auch völlig egal.
Ja.
Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil hätte ich nicht mehr gewusst, weil es war echt eine schwierige Zeit damals für mich, muss ich sagen. Und das ist bei mir so vorbeigerauscht. Ich habe diese Berlin-Zeit auch gar nicht so richtig genießen können, weil es war echt, ich fand's sehr bedrückend damals. Ich hätte das nicht mehr gewusst, wie du mich angesprochen hast.
Ja, ich kam drauf, weil ich immer, wenn ich auf Bühnen bin, dann werde ich manchmal anmoderiert. Wenn ich jetzt Podiumsteilnehmerin bin als Landwirtin und dann wurde ich neulich mal anmoderiert mit, ja, das ist Maja, sie ist Landwirtin, auch wenn sie nicht so aussieht.
Ja.
Und da ist mir das irgendwie bei dir aufgefallen. Und ich merke auch manchmal, dass ich wirklich so vor meinem Kleiderschrank stehe und denke, okay, ich bin heute auf der Bühne, ich möchte irgendwie ernst genommen werden. Mhm. Wie kann ich nicht drüber sein, damit man mir trotzdem noch das Ländliche ansieht? Also so ganz komisch, manchmal fange ich darüber an nachzudenken.
Verstehe ich total, habe ich für mich zum Beispiel voll abgelegt.
Ja, cool.
Ja, weil du bist ja am Ende einfach du und man wirkt auch gar nicht mehr wie man selbst, wenn man dann versucht, sich zu verkleiden oder so. Also, dass man sich natürlich ein bisschen anpasst, dass ich jetzt auch nicht mit Ackerklamotten eben zur Bank oder zur Versicherung gehe oder sowas und andersrum auf dem Feld dann vielleicht kein weißes Kleid trage, so okay. Aber im Endeffekt ansonsten alles so drumherum, das bin ja ich. Und ich habe auch aufgehört, morgens immer, wenn ich so normal im Betrieb bin, drüber nachzudenken, oh, wie kann ich jetzt irgendwie möglichst nach Landwirtschaft aussehen oder so.
Ja.
Ich weiß nicht.
Also, sehr gut, habe ich mit dir gemeinsam.
Ja.
Okay, nicht, dass wir jetzt abschweifen. Wir wollen jetzt erstmal wissen, wer bist du?
Ich bin Elise. Ich bin jetzt mittlerweile 29 Jahre alt. Das ist total komisch, das zu sagen, weil in meinem Kopf bin ich immer noch 25. Nee, 29 Jahre alt. Bin hier auf dem Betrieb mittlerweile die 16. Generation jetzt. Wir haben einen klassischen, auch konventionellen Ackerbaubetrieb und eine Biogasanlage und einen Gartenlandschaftsbaubetrieb und noch so ein bisschen was drumherum. Da kommen wir bestimmt noch später genauer zu. Und ansonsten bin ich hier über Umwege wieder zurückgekommen. Also habe schon ein paar andere Sachen gemacht in meinem Leben. Ich sag ja immer, ich hatte ein erstes und ein zweites und jetzt ein drittes Leben. Fühle mich aber mittlerweile, Gott sei Dank, sehr wohl und bin sehr angekommen hier in meiner Rolle.
Das ist doch schon mal schön.
Ja.
Ich finde das so lustig. Ich war mal zu Gast in einem Podcast und da wurde mir gesagt, ich stelle dir gleich die Frage, wer du bist. Du kannst so lange antworten, wie du willst.
Ja, es ist so lustig. Was sagt man, wer ist man denn? Ja. Das sind ja auch alles Sachen, ich habe gerade beim Antworten überlegt, das sind ja alles Dinge, die ich mache, die so meinen Betrieb beschreiben. Ich habe gerade schon mal, was sagt man denn, wer man ist?
Ja. Und ich war auch nach 2 Minuten fertig und dachte mir so, hä, bin ich das? Bin ich nur 2 Minuten? Und sie meinte, manchmal reden hier Leute so 20 Minuten, weil ich halte die ja nicht auf.
Ich hätte jetzt auch nämlich, noch Ewigkeiten weiter, weil ich gerade nämlich so dachte, das war jetzt ja nur dein Betrieb und das ist jetzt dein Werdegang gewesen, aber was bist denn eigentlich du, ne?
Ja, finden wir jetzt heraus. Also, du bist hier aufgewachsen in Immensen.
Mhm.
Du bist eine von wie vielen Kindern?
Ich habe 6 Schwestern.
6 Schwestern, nur Girls.
Ja, wir sind nur Girls, wir sind aber Patchwork. Also das ist alles so ein bisschen verwurschtelt. Meine Eltern hatten dann neue Partner und Partnerinnen und also nicht alle von Mama und Papa gleich.
Ja, aber cool, eine Mädels-Gang.
Ja.
Und dann, als du hier fertig mit der Schule warst, wo bist du dann hin?
Ich habe als erstes eine Ausbildung angefangen in Burgdorf, also hier eine Stadt weiter sozusagen, als Tanzlehrerin. Und bin dann auch direkt ausgezogen, weil ich war ja noch sehr jung. Ich habe ja mit 16 mein Abi dann schon beendet und dann die Ausbildung angefangen. Und dann hatte man ja nun Arbeitszeiten, die...
Du hast mit 16 Abi gemacht?
Ja, ich habe mit 16 Abi gemacht.
Ich habe eine Überfliegerin am Mikro.
Nein, ich habe eine Klasse übersprungen in der Grundschule. Ja. Das war auch gut so, aber für mich war das auch immer irgendwie alles relativ normal.
Ja.
So, nur dann habe ich natürlich einen Job angefangen, wo ich immer sehr spät gearbeitet habe und immer am Wochenende. Und es gab halt keine Busanbindung. Und dann war die einfachste Lösung, die ich natürlich auch total cool fand mit 16, auszuziehen. So, und dann bin ich gleich ausgezogen. Und dann war ich in Burgdorf ein paar Jahre. Und dann bin ich nach
Münster. Tanzlehrerin heißt, du hattest da, welches Alter hast du da unterrichtet und was alles. Für ein Tanzstil?
Also ganz kleine Kinder so mit, wir laufen durch den Raum und tun so, als wären wir Tiere. Das war nie so meins. Aber ich sag mal, ich habe die so ab, ich glaube, die ersten Hip-Hop-Kids waren dann schon so 6, 7, 8. Das waren so die kleinsten. Und halt bis ins hohe Alter, Erwachsene, Paarekurse, ganz normal. Also wirklich von bis. Das hat mir auch sehr geholfen, weil du stellst dich natürlich jeden Tag wieder vor mehr oder weniger neue Leute und präsentierst dich und unterhältst und führst dann so einen Kurs. Das merke ich immer noch, dass das doch sehr prägend war, ne? So für die eigene Entwicklung, auch für die eigene Selbstreflexion. Wie wirkt man? Wie redet man? So das alles. Ja, und das hat mir dann irgendwann aber auch nicht mehr gereicht. Und dann bin ich nach Münster gegangen und habe Jura studiert.
Oh, wow.
Ja.
Wie hat dich denn dein Leben bis dahin, wie hat dich der Hof bis dahin geprägt?
Ich muss sagen, bis dahin war es immer sehr, eigentlich eher ein bisschen bedrückend, weil ich habe immer gerne hier geholfen und ich hatte auch immer ein sehr enges Verhältnis zu meinem Papa und habe immer halt gewusst, ja, ich will das weitermachen, weil das war schon immer, seit ich ein kleines Kind war, hieß es immer, oh, wenn jemand den Betrieb macht, weil es sind ja nur Mädels, der klassische Hofnachfolger wurde ja nicht geboren. Dann hieß es immer, ja, wenn das jemand macht, dann Elise. So, und das baut natürlich schon ein bisschen Druck auf. Mein Papa war dann nicht so krass, also der hat mir immer alle Freiheiten gelassen. Der hat auch immer gesagt, tob dich aus, mach erstmal alles, was du willst. Wenn du den Weg zum Hof findest, dann musst du ihn schon selber finden. Ne? Ich werde dich nicht zwingen. Das war auch schön. Gut. Trotzdem hatte man ja irgendwie immer so das, ich habe auch gemerkt, dass ihn das belastet hat, dass er nicht wusste, wie es weitergeht irgendwann. So, und irgendwie habe ich aber nie so richtig den Anstoß gefunden. Ich fand das immer cool. Und immer, wenn ich dann meine Zeit hier verbracht habe, dann habe ich auch mal gedacht, oh, es macht alles Spaß. Aber muss ja auch erstmal irgendwie, es kam bevor wir halt so einen riesen Berg von Sachen, was mein Papa alles gemacht hat, wo ich mir dachte, wie soll das überhaupt irgendein Mensch jemals übernehmen können, ne? Gut, mittlerweile weiß ich auch, dass das natürlich alles geht, aber ja, das hat mir ein bisschen, also es war immer so ein bisschen so eine Hassliebe, würde ich sagen.
Wieso war das immer klar? Also wieso stand immer dieser Satz im Raum, wenn das jemand macht, dann Elise? Warum dein Name?
Ja, weil ich ein Mini-Ernst bin.
Das ist witzig. Also der Vater ist heißt
Ernst. Ja, mein Papa hieß Ernst, genau. Ja. Und ich weiß nicht, das war schon immer, wir hatten schon immer das engste Verhältnis miteinander, so von allen. Und ich war immer halt bei den Firmenfeiern mit dabei und so eine Sachen. Und die anderen halt nicht. Die anderen hatten halt nicht so das Interesse oder waren halt noch sehr klein und waren halt einfach noch gar nicht so weit, dass man darüber hätte nachdenken können. Und meine beiden großen Schwestern, das war von Anfang an klar, die haben da überhaupt gar kein Interesse dran. Und es ist ja auch dann nicht nur das landwirtschaftliche Interesse, sondern auch das, will man halt selbstständig sein, ne?
Ja.
Will man diese ganze Verantwortung auch übernehmen. Und da kam halt sonst auch niemand in Frage. Und es war irgendwie immer schon so, dass ich halt ein sehr enges Verhältnis hatte hierzu und auch zu Papa. Und ja, alle mal gesagt haben, Mini-Ernst. Ja.
Bei mir war es auch so, als ich aufgewachsen bin, und ich glaube, euer Betrieb war ja auch ohne Viehhaltung schon immer, oder?
Zumindest zu meiner Zeit, ja.
Und ich finde, wenn dann ein Betrieb relativ technisch aufgestellt ist, dann ist das Aufwachsen auch so ein bisschen parallel zur Landwirtschaft, weil du musst ja gar nicht so richtig und kannst auch gar nicht so richtig anpacken, hatte ich immer so das Gefühl. Also es ist gar nicht mehr dieses Aufwachsen, wie unsere Eltern das so hatten, dass man andauernd irgendwie mitwirkt.
Ja, das Treckerfahren vielleicht, ne? Also
aber gut, aber auch erst ab.
Irgendwann dann, ja klar. Ja. Naja, gut, früher wurde man natürlich auch einfach mit 5 schon auf so einen Trecker gesetzt. Da waren die Trecker natürlich auch viel kleiner. Und da war das halt auch noch alles nicht so streng bewacht. Und das ist tatsächlich auch so. Ich habe schon in den Ferien, bin ich immer mal mit Trecker gefahren. Nur wenn du das nicht regelmäßig wirklich so richtig am Ball bleibst und machst, dann fängst du ja auch immer wieder von vorne an.
Ja.
Ne? So, das ist ja jetzt auch so. Wenn ich mich jetzt auf die Spritze setzen würde zum Beispiel, ich kann das theoretisch alles, ich habe das alles schon gemacht, aber ich müsste auch immer noch mal gucken, weil ich es einfach nicht jeden Tag mache. So
ja, Jungs, ne? Oder jemanden anrufen.
So, ja.
Ja.
Ist so.
Ja. Und dann wolltest du Jura studieren? Wie haben so deine Eltern reagiert?
Ach, Papa hat immer alles mitgemacht. Das war schön. Der hat die Tanzlehrerzeit mitgemacht. Der hat auch das Jurastudium mitgemacht. Der hat mich da auch immer unterstützt. Obwohl ich bei ihm immer am meisten Angst hatte, ihm das zu erzählen. Und immer dachte, er wäre enttäuscht, dass ich nicht endlich in die Landwirtschaft komme. Aber das war immer schön. Meiner Mama, also ganz ehrlich, meine Mutter war froh, dass ich aus der Tanzschule raus war. Muss man einfach so sagen. Mhm. Ich glaube, meine ganze Familie war froh.
Aber hattest du eine langfristige Perspektive mit dem Tanz? Also hast du dir so gedacht, ich möchte und da hin?
Also ich war natürlich einfach auch sau jung, ne? Und ja, ich bin sehr jung in eine Traumwelt eingetaucht. Das war natürlich alles, alle waren älter, alle waren cool. Man hatte so eine Community in Deutschland, wo man wirklich dann mit, ja, was war ich denn, 15, 16, als ich das kennengelernt habe, ich war wie wirklich gefesselt, ne? Mhm. Und irgendwann kommen natürlich auch sonst so die Erkenntnisse, was willst du eigentlich? Angestellt Tanzlehrerin bleiben sicherlich nicht. Mir war immer klar, dass ich selbstständig sein möchte. Und der Weg selbstständig in so ein Tanzschulkonstrukt rein war dann, also ja, hatte ich mir schon vorgestellt, war aber auch relativ schnell irgendwie wieder dann klar nach der Ausbildung, dass das nicht mein Weg ist. Habe ich mich auch irgendwann nicht mehr wohl mitgefühlt. Weil du bist natürlich auch immer Entertainer, du bist immer an, du bist immer so der Strahlemann für alle. Du musst diese ganzen Sachen jedes Jahr aufs Neue, ne, Weihnachten, huhu, und diese ganzen, irgendwann, das hat mich so genervt, muss ich echt sagen, dass ich wollte so ein bisschen ausbrechen und deswegen wollte ich auch unbedingt nochmal weg. Ich wollte gerne nochmal die Stadt wechseln, die Perspektive wechseln und das hat mir auch richtig gut getan.
Siehst, dein Ausbrechen ist dein Jura studieren.
Ja, ich sag ja, meine Selbstfindungsphase. Ja, wirklich. Da lachen mich immer alle für aus. Aber meine Selbstfindungsphase war halt, Jura zu studieren. Andere machen dann eine Weltreise. Ich weiß nicht. Ich wollte halt auch gerne was. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war noch nicht fertig mehr mit Wissen und allem. Ich wollte gerne was, weil ich ja schon wusste, dass ich irgendwie diesen Betrieb irgendwann machen möchte, nochmal was wirtschaftlich Sinnvolles. So. Und dann war für mich nur BWL oder Jura. BWL war nicht meins. Und Jura fand ich schon interessant und dann war es halt Jura. Ich habe aber auch, muss man sagen, ich habe eigentlich auch mehr so nebenbei studiert. Ich habe es echt gehasst und ich habe so viel gearbeitet, dass ich eigentlich das Studium so ein bisschen auf einer Pobacke so abgesessen habe. Dafür Gott sei Dank, toi, 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 dass ich überhaupt durchgekommen bin, aber war nicht mein Fokus drauf und habe auch schnell gemerkt, dass das ist auch nicht mein Weg.
Mhm. So. Was hast du dann da gearbeitet währenddessen?
Also ich war bei einer Krankenkasse. Das war ein witziger Zufall, waren irgendwie so 2 Monate zwischen Tanzschulende und Studiumsanfang und so zum Überbrücken. Die hatten Aushilfsstellen frei in der Sachbearbeitung, habe ich da angefangen. Und am Ende war ich 5 Jahre da.
Ach so.
Und dann halt nach Corona oder seit Corona im Homeoffice, war total praktisch für mich, weil ich dann halt, das darf ich jetzt nicht sagen, aber ich habe natürlich immer die Vorlesung gehört und parallel gearbeitet und alles gleichzeitig gemacht.
Genial, optimiert.
Ja, wirklich. War, so konnte ich das auch alles schaffen. Und dann habe ich, also mein Arbeitsablauf war, morgens ging's los. Ich habe nebenbei die Vorlesungen laufen lassen, auch mehr, damit ich sagen konnte, ich war dabei, als dass ich irgendwie aufgepasst habe. Habe gearbeitet parallel. Dann bin ich nachmittags in den Weinhandel gefahren, also richtig so eine Feinkosthandlung. Nein. Hab da gearbeitet und dann bin ich abends in den Weinbau und habe gekellnert bis nachts.
Das ist ja irre.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Das war, Schichten geschoben.
Das darf ich jetzt auch nicht sagen, weil wenn ich jetzt sage, dass ich 3 Jobs hatte, dann fragen ja gleich alle, wie das im Finanzamt. Aber so kam ich zum Wein. Vielleicht kriegen wir da auch den Bogen nämlich wieder, weil sagen wir mal so, ich habe viel Wein probiert und ich durfte auch mal viel Wein mitnehmen.
Chill.
Zwinker, zwonker.
Ja.
Und das war total cool, weil ich dadurch natürlich super viel über Wein kennengelernt habe und auch super viele Winzerkontakte irgendwie auf einmal hatte und es hat richtig Spaß gemacht und so kam auch diese Leidenschaft zum Wein total.
Du hast dann Jura studiert. Wie alt warst du dann, als du damit fertig warst? Und was war das dann für ein Abschluss? Was hättest du danach machen müssen können damit?
Ja, das ist bei Jura ja so ein bisschen. Also ich habe das erste Staatsexamen noch geschrieben, aber ich habe das erste Staatsexamen auch nicht zu Ende gemacht, weil du hast dann die schriftlichen Prüfungen, dann bin ich nach Hause gekommen, dann ist Papa krank geworden und dann war für mich auch klar, hier ist Ende.
Ja.
Ich habe quasi einen angerechneten Bachelor of Law.
Ja.
Das bringt dir in der Juristenwelt genau gar nichts, da lachen dich alle für aus. Aber ich habe zumindest einen Abschluss.
Ja, ja.
Mir war das auch total egal, aber meine eine Schwester war da irgendwann mal so hinterher und meinte, ey, lass sie das doch wenigstens anrechnen. Und habe 2023, da war ich dann 25, da habe ich die Prüfungen geschrieben.
Mhm.
Und da war aber schon längst klar, dass ich hier fest mit einsteige und halt auch die landwirtschaftliche Ausbildung nochmal machen möchte. Und ich hatte in, ich glaube 2021, 2022, habe ich schon meine erste Firma gegründet, die hier an die Landwirtschaft angeschlossen ist.
Ach so.
Also da bin ich quasi schon eingestiegen Und damals wollten wir eigentlich schon auch die Landwirtschaft schon teilweise überschreiben, haben uns dann aber dagegen entschieden. Und dann hatte ich halt eine GmbH gegründet, die gibt's auch noch, die hier Vertrieb, Online-Shop, diese ganzen Sachen, Zwiebelaufbereitung und das alles macht. Ja, und so bin ich dann aus der Ferne immer so ein Stückchen halt immer weiter reingekommen und war dann in, ja, Anfang 23, habe ich noch kurz in der Pfalz gelebt für ein paar Wochen und habe da ein Praktikum gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich glaube, 4 Wochen später kam die Krebsdiagnose.
Ach so, ja, da wollte ich mich jetzt, wie war dein Ankommen dann hier? Wie hast du es dir vorgestellt und wie war es dann?
Ich weiß nicht, ich habe mir vorgestellt, ich komme nach Hause und irgendwie alle freuen sich und es wird irgendwie total super und es ging schon damit los, dass, wo wohne ich eigentlich?
Ja.
Und ich habe irgendwie gedacht, naja, also es gab so 2 Möglichkeiten, die da wurden dann an andere Menschen vergeben, sagen wir es mal so. Mhm. Möchte ich nicht so genau darauf eingehen, aber ich so richtig willkommen gefühlt habe ich mich irgendwie nicht und dachte, was ist das? Ich dachte, das ist jetzt hier der Traum. Ich komme nach Hause und wir freuen uns alle, dass wir eine Hofnachfolge haben und keine Ahnung was. Nee, war ein bisschen holprig. Also war auch zwischen Papa und mir dann ein bisschen holprig, weil man auf einmal so dicht zusammen war, ne? Naja, und dann war halt.
Wo bist du dann eingezogen? Also wie
habe ich mir eine Wohnung dann genommen?
Ah, okay.
Ich habe mir eine Wohnung in Burgdorf genommen wieder, weil ich dann auch ein bisschen bockig war, weil ich dann so meine, wenn ihr keinen Platz auf dem Hof für mich findet, dann nehmen wir halt eine Wohnung,
ja. Ja.
Und dann war Papa auch ein bisschen sauer. Warum nimmst du jetzt eine Wohnung? Ich sage, ja, du hast ja keinen Platz für mich.
Ja.
Das war eine krasse Zeit. Und dann war halt von heute auf morgen alles einfach auf den Kopf gestellt, weil dann kam seine Krebsdiagnose und dann war ziemlich schnell klar, dass mit Chemo und OPs und allem drum und dran er halt ausfällt, ne?
Mhm.
Und dann habe ich hier im Gästezimmer geschlafen. Hier tatsächlich oben drüber.
Ja.
Und habe mich hier so ein bisschen eingerichtet und war seitdem eigentlich gar nicht mehr in meiner Wohnung. Weil ich dann immer hier war, weil entweder war er nicht da, dann war ich sowieso hier. Oder wenn er da war und er war dann am Ende halt schon ein bisschen pflegebedürftig, so, dann habe ich mich halt um ihn gekümmert und gepflegt, ne?
Ja.
Ja. Und dann habe ich irgendwann aber relativ spät erst, also nach seinem Tod, erst meine Wohnung gekündigt und bin dann fest hier eingezogen.
Ja. Hattest du das Gefühl, er konnte dir trotzdem in dieser Zeit noch so das Wichtigste zuflüstern, mitgeben oder?
Es war schwierig.
Ja.
Also ich glaube, dass so eine Krebskrankheit auch einen wirklich verändert und nicht unbedingt immer zum Positiven. Und das war schon eine echt harte Zeit. Also das Jahr mit ihm war hart. Danach war es ohne ihn natürlich noch viel härter, aber mit ihm war es auch hart. Weil ich hatte manchmal das Gefühl, er hatte dann auch keinen Bock, jetzt nochmal alles so durchzukauen oder so. Weil ich immer gesagt habe, oh, können wir nochmal irgendwie was durchgehen und was aufschreiben? Und irgendwie was, wir hatten ja noch lange die Hoffnung, dass er es überlebt, aber trotzdem wollte ich halt ganz gerne sicher gehen, irgendwie, dass wir das alles nochmal durchgegangen sind und da hat er gar keinen Bock.
Dann oder keine Kraft oder
ja, beides. Ja, auch keine Kraft und das im Nachhinein verstehe ich das natürlich auch total. Also ich muss sagen, das Allermeiste habe ich mir dann doch selber angeeignet und Gott sei Dank bin ich halt dann doch sehr schnell im Begreifen, dass ich halt mir aus allen möglichen alles rausgesogen habe. Also ich bin zu der Zeit schon selber richtig mit auf dem Acker gewesen und habe mit geackert und auch die Maschinen normal mit bedient, so wie alle anderen Jungs halt auch. Habe aber parallel halt irgendwie auch versuchen müssen, in diese Betriebsleiter-Geschäftsführerrolle reinzukommen, was halt gar nicht so einfach ist bei unserem Firmenkonstrukt. Und wenn halt keiner mit dir so richtig redet, weil er, wie gesagt, hatte dann auch nicht so die Nerven dazu, beziehungsweise lag ja auch lange im Krankenhaus, war gar nicht ansprechbar.
Mhm.
Die Bürodame, die hier damals noch war, die ja mit der kam ich noch nie so richtig klar, die wollte nicht.
Mhm.
Also das war auch immer mehr ein Gegeneinander arbeiten als ein Miteinander.
Mist.
Wo ich auch so dachte so, oh, sag mal, ne, was machen wir denn jetzt uns noch das Leben so schwer? Und mit den Jungs draußen hat das Gott sei Dank von Anfang an sehr gut geklappt. Aber natürlich auch da musst du ja erstmal ankommen. Also wenn du jetzt jahrelang nicht wirklich Trecker gefahren bist, musst du ja auch erstmal irgendwo starten, ne?
Ja.
Und dann dauert es natürlich auch erstmal länger und dann ja, es hat natürlich auch bei mir dann irgendwie mit dem Gabelstapler die Kisten umstapeln doppelt so lange gedauert am Anfang. So.
Gehört aber dazu.
Ne? Gehört dazu.
Also man ärgert sich trotzdem, wenn man es ja selber weiß, dass es gerade irgendwie lange dauert.
Ist halt so, ne? Und ja, war eine schwierige Zeit.
Ja, glaube ich. Ich möchte es einmal sagen, weil ich das immer schön finde, wenn man sagt, es tut mir auf jeden Fall leid und mein Beileid mit deinem Papi. Du wirkst auf jeden Fall total tough. Und es war bestimmt nicht einfach, das weiß ich. Und ich kann mich mit dir total gut identifizieren, weil auch ich kam ja vor kurzem bei uns auf den Hof, gefühlt mit einem Koffer und war so, yes, jetzt kommt hier.
Jetzt geht's los.
Und wir haben ein 600 Quadratmeter Haus, also da ist viel Platz, aber das ist voll.
Ja.
Das ist, ob es die Geweihe sind oder die antiken Schränke, Also gefühlt, allein mit meiner Handeskraft kann ich mir das gar nicht so einrichten, wie ich es möchte. Und ich kann das total nachfühlen, dieses, okay, jetzt ist hier irgendwie ein Wechsel. Und es dauert dann doch, bis sich das so ein bisschen zusammenruckelt. Du hast davon erzählt, dass hier eine Bürohilfe war. Wie schafft man das dann, dass man so denkt, okay, jetzt richte ich mir mein Büro ein und ich werde jetzt hier verwalten, walten und gestalten?
Durchsetzen.
Ja.
Also ich habe zu der Zeit auch oft gehört, ich hätte Haare auf den Zehen, wo ich dann immer nur geantwortet habe, ja, das ist jetzt die eine Wahrnehmung. Die andere wäre halt, dass ich einfach untergegangen wäre. So, und dann ist es mir lieber, jemand behauptet, ich hätte Haare auf den Zehen, einfach weil ich mich durchgesetzt habe. Und das dauert dann natürlich auch, bis die Leute dann merken so, hey, ich komme, um zu bleiben. Ich gehe nicht wieder. Ne? Mhm. Und da muss man dann manchmal schon ganz schön für sich selbst auch ein dickes Fell haben und einfach auch lernen, natürlich mit Mitte 20 dann auch über Dingen zu stehen, nicht alles an sich ranzulassen, das ist ja gar nicht so einfach. Und natürlich auch irgendwie mal so ein kleines bisschen in die Chefrolle reinzuwachsen, dass man auch einfach mal sich durchsetzt und ja, also dass man lernt, sich durchzusetzen, ne? Und auch einfach mal bei seinem Standpunkt bleibt und halt dieses so sich gerade machen und auch geradeaus durchlaufen. Heißt ja nicht, dass man alles um sich herum ausblendet und keine Hilfe annimmt, aber dass man schon eben, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die dann auch durchzieht. Und nicht halt wie so ein Fähnchen im Wind, ne? Weil ansonsten funktioniert es nicht. Und ganz klar, es war auch Personalwechsel dann hier drin. Also in dem Fall nun da mit der Person war es sowieso von Anfang an klar, dass sie gehen wird. Die hatte auch schon gekündigt, als Papa krank war. Also das war eh schon absehbar. Ja. Hätte aber auch niemals funktioniert. Und ist, glaube ich, auch wichtig bei so einem Generationenwechsel. Ist immer schön, wenn bestehende Mitarbeiter noch da sind, weil man lernt natürlich auch davon viel und man verlässt sich natürlich dann auch viel darauf, wenn jemand schon seit 20 Jahren hier ist. Aber mit der Zeit ist es, glaube ich, auch wichtig, dass neue Leute dann reinkommen, die diesen ganzen Prozess vorher nicht mit, die diesen Vergleich auch nicht haben.
Ja.
Dass es nicht immer heißt, ja, aber wir haben das ja so und so gemacht. Ja, jetzt machen wir es halt anders. Weißt du, so das. Mhm. Und ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile eine ganz gute Mischung. Ich habe schon viele noch, die sehr lange da sind und die möchte ich auf gar keinen Fall missen. Das sind aber auch die, die zu mir stehen und wo ich auch von Anfang an gemerkt habe, das funktioniert gut. Und am Ende, wie gesagt, wer dann halt mit mir den Weg nicht gehen wollte, musste dann halt auch gehen. Weil, dass ich gehe, war halt keine Option. Ne? Mhm. Das klingt ein bisschen hart, aber und das hat mich viele Tränen und viel Kummer und viel Schmerz gekostet. Das war eine furchtbare Zeit, aber man funktioniert dann in so einem Moment auch einfach, ne?
Vor allem, weil in der Landwirtschaft ja auch ganz oft, es ist irgendwie schwierig, jemand Neues zu finden, ne? Also viele würden wahrscheinlich sagen, behalt bloß, wen du hast.
Da hatte ich gar keine Probleme mehr,
siehst du.
Gott sei Dank. Also weder im Büro noch draußen haben wir bisher wirklich, das ging immer total flutschig so weg.
Siehst du, weil du dich ja auch selbst mitbringst. Manche dazu sehr gut passen.
Ja.
Jetzt haben wir viel über dich gesprochen. Lass uns mal auf den Betrieb schauen. Mhm. In welchem Zustand war der, als du den übernommen hast? Das ist ja auch total prägend, entscheidend.
Also wir haben ja nun ein recht umfangreiches Firmenkonstrukt, ne, mit der Landwirtschaft an sich. 500 Hektar ungefähr, die wir beackern. Kartoffeln und Zwiebeln, was natürlich schon nochmal eine andere Herausforderung ist, also vom fachlichen Wissen. Und wir hatten ja nun auch gerade eine Lagerhalle gebaut, was auch nochmal sehr viel Wissen dann erfordert, dass man diese ganze Lagertechnik erstmal beherrscht. Ne? Dann den Gartenlandschaftsbau, die Biogasanlage, diese neue Firma von mir eigentlich, wo ich gerade ja so voll durchstarten wollte, mich da reinzuhängen. Und dementsprechend ja nun auch, ja, 25 Festangestellte und mit allen Aushilfen und so sind wir so an die 40 Leute.
Wow.
Da gucken dich morgens schon ganz schön viele Augen an, die wissen wollen, wo es jetzt lang geht, ne? Der Betrieb, ich bin da ja mal sehr ehrlich, also toller Betrieb, groß gewachsen in den letzten Jahren. Papa hat viel gebaut, ne? Biogasanlage, Halle hier, Halle da, immer neueste Maschinen, neueste Technik. Das heißt aber natürlich auch, dass ich einen riesen Kostenapparat vor mir herschiebe.
Ja.
Und das fällt einem dann auch relativ schnell auf die Füße, wenn halt mal nicht so gute Jahre kommen, wie wir sie jetzt ja nun erlebt haben oder gerade erleben. Und auch viele versteckte Sachen, die er halt so gar nicht kommuniziert hatte vorher, die ich noch gefunden habe, dann immer nach und nach, wo ich dachte, um Gottes Willen, nicht das auch noch. Mhm. Also so richtig toll, dass man jetzt sagt, ja, der Betrieb ist so ein Selbstläufer, sieht ja alles immer schön und groß aus von außen, ist es halt nicht. Es ist eher so, dass ich ganz schön gekämpft habe die letzten Monate und Jahre, um vieles auch wieder in eine andere, richtige Richtung zu kriegen, weil es vielleicht ein bisschen ausgeartet war.
Ja.
So. Ich werde manchmal werde ich so ein bisschen belächelt, merke ich, dass ich ja nur was übernommen habe, dass das ja mit dem Erben so einfach ist und naja, du hast halt geerbt. Also ja, okay. Ich habe ja jetzt aber beide Situationen. Ich habe eine Firma selber gegründet und ich habe geerbt. Und natürlich, wenn du bestehende Strukturen hast, hast du schon mal irgendwie ein gewisses Gerüst, musst nicht alles von Null starten. Aber ich finde es manchmal auch einfacher, von Null zu starten, weil du dann auch alles weißt.
Weil du nicht aus Minus startest.
Ja, das auch. So, also das natürlich auch. Ne? Das wollen ja auch immer keiner sehen. Das ist ja hier alles nicht aus der Portokasse bezahlt. Ne? Ich habe einen riesengroßen Betrag, siebenstellig, der halt auch noch zurück muss über die Jahre.
Ja.
Und das will immer keiner sehen, aber das muss ja auch alles erstmal erwirtschaftet werden. Ne? Nicht nur das Laufende, sondern halt auch diese ganzen Tilgungen, die dann da noch stattfinden.
Das habe ich auch so dieses innere Gefühl, dass viele aufs Erbenthema so schauen, jetzt wird dir ja alles geschenkt.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ja, aber es wird mir ja alles geschenkt.
Ja, genau.
Und ich muss es ja auch irgendwie ab dem Tag dann auch voranbringen. Also auch das wird mir mitgegeben.
Und gerade in der Landwirtschaft, weil das ja auch immer so ein Thema ist, dass dann die weichenden Erben quasi abgefunden werden und natürlich die Werte ganz andere sind. Also es wird ja nicht der Hof jetzt einzeln bewertet mit jeder Maschine, jedem Trecker, sondern es wird ja ein Gesamtwert ermittelt. Mhm. Und der ist natürlich deutlich geringer als jetzt ein Einzelwert, wenn ich jetzt alles veräußern würde.
Mhm.
Aber ich muss natürlich auch damit wirtschaften. So. Mhm. Und wenn ich das immer so sehe, dass natürlich weichende Erben einfach dann eine Summe kriegen und die haben sie dann halt und dann ist das fertig und ich kriege die Summe ja nicht. Ich kriege halt eine.
Die steht ja irgendwo und die genau, ist ja irgendwo ist irgendein Wert.
Mhm. Und ich kriege halt die Möglichkeit, mit etwas Geld zu verdienen. So. Und das ist natürlich trotzdem schön, weil, na klar, wenn man das alles vernünftig irgendwann wieder auf Reihe hat, dann gibt es auch die Möglichkeit, hiermit vernünftig Geld zu verdienen. Aber es ist erstmal ja wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Verantwortung. Und man erbt halt auch, wie wir gerade hatten, wenn man erbt die Schulden und alles halt mit, ne?
Ja.
So.
Du hast jetzt ein paar Mal schon erwähnt, deine eigene Firma. Was ist das für eine Firma?
Die hatte ich damals gegründet, weil wir also so versucht haben, in eine Direktvermarktung zu starten, beziehungsweise den ganzen Prozess nach der Ernte ein bisschen mehr zu kontrollieren, weil es eben, ja, wenn du so als Produzent, als Landwirt einfach nur produzierst und in Großmenge nach der Ernte wegfährst, schon ja sehr viel Geld liegen bleibt, auch die, was dann im Handel verschwindet und auch dieser ganze Sortierungs- und Aufbereitungsprozess eben, wenn du es ausgelagert hast, sehr, sehr teuer ist. Und dann hatten wir uns das angeguckt und das startete halt schon, als ich noch in Münster war. Und dann habe ich zwei Anlagen gekauft oder gebaut. Einmal eine Aufbereitung und Sortierung für nach der Ernte und einmal eine Verpackungsmaschine, weil wir dann parallel nämlich angefangen hatten, Zwiebeln selbst auch zu verpacken und an Supermärkte zu liefern.
Ja.
So. Und das war habe ich auch echt draus gelernt. Es war viel zu groß gedacht. Aber natürlich war es auch so, dass dann ich nicht damit gerechnet habe, dass natürlich Papa stirbt und ich habe schon gehofft, dass ich mich mehr darauf natürlich auch erstmal fokussieren kann.
Ja.
Und natürlich war es dann irgendwann so, dass man nicht mehr so sehr den Fokus dann darauf hatte, dann da in neue Wege reinzuwachsen, sondern ja erstmal das Bestehende hinkriegen musste. Ne?
Ja.
Und dementsprechend war das, also waren 800.000 Euro, kann ich ja so mal sagen. Wow. Im Nachhinein
was
betrachtet.
Hast du für Mut, ey.
Ja, ich habe da immer nicht so drüber nachgedacht, das einfach gemacht. Jetzt würde ich auch sagen, reiß mal 5 Jahre zurück in der Zeit und rede mal mit dir selbst, Elise, und sag dir selbst, dass das Quatsch ist, was du, oder zumindest in dem Volumen Quatsch ist.
Ja.
Aber gut, haben das halt so gemacht. Und
könnt ihr euch da nicht mit anderen Landwirten zusammentun, mäßig? Und dann irgendwie können die da auch noch was verarbeiten und ihr macht irgendwelche solche Verträge?
Ja, so? habe ich mir auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt, weil, was man immer nicht vergessen darf, die bestehenden Strukturen, die es so gibt, in verschiedenen Handelsstrukturen zu lösen, ist ja nicht so einfach.
Ne?
Also das Interesse, dass Leute bei uns zum Beispiel aufbereiten wollen oder so eine Geschichten, das ist schon da. Aber dann sagt natürlich der Händler, der das sonst gemacht hat, jo, du darfst aber nur bei uns liefern, wenn wir auch das ganze Konstrukt bedienen. So, das ist genauso mit so Lohnarbeiten in dem Zwiebel- und Kartoffelbereich, dass die Händler immer mehr versuchen, natürlich die Aussaat, die Ernte, alles zu kontrollieren, was ich auch verstehen kann, würde ich genauso machen. Aber dadurch ist es sehr schwierig, da in so eine Lohnarbeit reinzukommen, weil die Händler dann sagen, naja, wenn wer anders bei dir aussät, nehmen wir sie aber nicht. Und das ist ja, danke.
Ja, okay. Aber
also das habe ich mir vielleicht auch ein bisschen zu einfach vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
Also du hast dann diese Firma und jetzt macht ihr sogar noch weitere Verarbeitung.
Mhm.
Ich werf mal das Wort Onion Fans rein, finde ich ja so geil.
Das kam bei mir eigentlich aus Folgendem. Wir haben durch diese ganze Aufbereitung, Sortierung, das, was wir alles jetzt ja nun seit 2-3 Jahren selber machen, haben wir sehr viel Ausschuss. So, was einem vorher nie so aufgefallen ist, weil man hat einfach die Erntemenge weggebracht und gut ist. Und jetzt sieht man erstmal, wie viel halt weggeworfen wird, einfach weil es zu klein ist oder weil die Schale angerissen ist und so eine Sachen. Und dann habe ich überlegt, was kann man halt eigentlich daraus machen? Kann man die nicht irgendwie noch verarbeiten? Ja, und so kam dann letztes Jahr ungefähr um die Zeit jetzt, kam die Idee, man macht so eingekochte Zwiebeln und allerlei und lässt es einfach verarbeiten. Dann habe ich mich in die Küche gestellt, ich koche ja nun auch wahnsinnig gerne und habe einfach mal angefangen, mir ein, zwei Rezepte zusammen zu basteln. Und dann kam auch diese Namensfindung, total witzig.
So geil.
Ich fand's auch, das war bei einer Familienfeier, mein Opa hatte, glaube ich, geladen. Ja, oder meine Oma hatte Geburtstag, ja, egal. Und wir saßen zusammen und mein Onkel und ich, ist auch so ein super kreativer, lustiger Typ, ist schon immer einen sehr guten Draht miteinander gehabt. Und wir haben so rumgesponnen, ne, und so alles Mögliche in alle Richtungen. Und irgendwann sind wir auf dieses Onion Fans gekommen. Und es war so lustig, wir haben gleich gewusst, das ist es.
Ja, geil.
So, okay. Ja, und mit dem Logo dann, ich finde halt auch diese Knutschzwiebel total cool, weil ich mich immer so drüber lustig gemacht habe, dass ja immer alle auf Kartoffeln und Zwiebeln Gesichter draufkleben. aber so in uncool.
Mhm.
Und ich immer gesagt habe, oh, können wir es mal lassen, dass wir halt versuchen, Kartoffeln cool zu machen, indem wir Gesichter da draufkleben? Und dann habe ich es aber halt für mich so ein bisschen ins Lächerliche gezogen und fand dann das Ergebnis total witzig. Ja, und so ist das entstanden.
Ja. Und das vermarktest du alles online auch, richtig?
Ist mein Ziel. Mhm. Wir starten ja jetzt gerade erst, es hat lange gedauert, einen Produzenten zu finden, weil ich habe erst überlegt, ob ich das hier selber mache, aber die Hygienevorschriften, die ganzen, das ist eine Katastrophe. Ich dachte, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt habe ich hier, weiß nicht, 15 Kilometer von hier jemanden, der ist für mich halt mein Rezept, meine Zwiebeln, halt einfach aber die Produktion übernimmt. Und wir haben jetzt nächste Woche wahrscheinlich die erste richtige Produktion. Und dann will ich mal gucken, ob ich es halt bei mir über einen Online-Shop wegkriege. Und ich möchte halt, wenn es geht, eigentlich nicht in den LEH.
Mhm.
Wenn es geht.
Ja, mega. Wenn es soweit ist, let me know. Vielleicht kann ich
das sagen. Ja, na klar. Es wird überall natürlich. Überall, ja.
Und dann habt ihr ja auch noch ein weiteres neues Standbein. Und zwar, du hast es vorhin schon erwähnt, den Wein.
Mhm, mein Lieblingsprojekt.
So cool. Mhm. Auf dem Ernstberg.
Genau, auf dem Ernstberg. Das war auch damals so eine Witzidee. Da saß ich hier mit Papa und wir hatten halt auch irgendwie schon das eine oder andere Glas getrunken. Und er hat immer so eine Liebe für die Ecke da hinten gehabt. Das ist so ein ganz leichter Südhang. Du guckst unten, fließt eine Aue in den Fluss lang. Du guckst so relativ weit. Und das meiste, was man sieht, sind halt unsere Flächen.
Ja.
Und auch viel Eigentum.
Die König der Löwen.
Alles, ja, wirklich.
Was du siehst.
Das ist echt so. Und auch so ein bisschen so eine emotionale Verbindung dazu gehabt, weil sein Vater, der auch ja sehr früh verstorben ist, da tatsächlich gestorben ist.
Oh,
also der hatte einen Hinschlag damals. Und dann gab es ja auch noch keine Handys und nichts. Und dann ging das leider ziemlich plötzlich. Und er hat auf der Fläche seine Krebsdiagnose bekommen.
Nein.
Am Telefon.
Und es ist aber ein schlechter Berg.
Das ist krass, ne?
Mhm.
Aber es hat irgendwie eine sehr emotionale Verbindung. Und er hat immer gesagt, oh, er hätte total gerne da irgendwie, am liebsten so einen Weinberg. Weil man ab seit 2021 nämlich Wein anbauen darf in Niedersachsen. Und es gibt ja auch schon richtig viele coole Winzer und Winzerinnen.
Ja?
Ja, also ich glaube, 30 Weinbauprojekte gibt es. Vieles ist dann halt so mini Kleinparzelle hobbymäßig im Garten, aber es gibt auch eine Handvoll, die wirklich schon so ein paar Hektar wirtschaftlich quasi betreiben, ja.
Und wie hast du das angefangen? Also du hattest den Berg und da wuchs vorher wahrscheinlich das, was ihr sonst so anbaut.
Nee, da wuchs gar nichts. Das war Grünbrache im Endeffekt.
Ei.
Und ich habe eine Genehmigung mir geholt. Man muss das genehmigen lassen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass überhaupt die Zusage kommt. Dann kam auf einmal die Zusage.
Wie viel Hektar darf man dann anbauen?
So viel, wie du genehmigst. Also ich hatte damals 1,5 Hektar angefragt und ich habe irgendwie 1 Hektar genehmigt bekommen. Und jetzt habe ich zum Beispiel nochmal 2 Hektar angefragt und habe auch 2 Hektar genehmigt bekommen.
Ach, mega. Ja. Ich dachte irgendwie, da gibt es so eine Grenze.
Das wird immer so ein bisschen nachberechnet, wie viel Fläche denn da frei ist.
Ach so.
Weil es wird ja nun auch in Deutschland immer mehr Fläche in den typischen Weinbauregionen frei, die halt aufhören und dann wird es halt neu verteilt.
Ja, so. Und dann, was passiert dann? Dann bestellt man, dann entscheidet man sich für die Weinrebe.
Mhm, genau, dann hatte ich ja nun auch meine Zeit in der Pfalz und auch eben durch die Zeit früher im Studio, wo ich viel mit Wein gearbeitet habe, hatte ich so meine Kontakte und dann habe ich die Weinreben bestellt. Heute kommt der tatsächlich.
Oh, cool.
Ja, Udo, mein Weinvater sozusagen, der das Projekt so ein bisschen mitbegleitet hat, der kommt und der bringt den Weinreben.
Stumpf oder was das ist.
Oder? Nee, der bringt den Menschen mit, der das macht, den Veredler nennt man das, glaube ich. Die bauen die ja zusammen. Das ist ja immer ein Unterholz und der Stock kommt drauf. Die kommen heute zu Besuch und schauen sich nämlich die neue Fläche an und wir wollen ein bisschen philosophieren und wahrscheinlich auch viel Wein trinken.
Mega.
Und ja, dann haben wir die Reben bestellt und die ganzen Materialien bestellt. Du brauchst ja dann, ne, Zaun und Stickel und Stöcke und alles. Und dann haben wir es einfach gemacht. Dann hatten wir einen Weinberg.
Und wie lange muss man da durchhalten und warten, bis man das allererste Mal was ernten kann? Und was brauchst du sonst noch für Investitionen? Also, was musst du dir sonst noch so anschaffen?
Ja, das ganze Material natürlich, ja, ne? Also die Stickel und Stäbe, Zaun etc., dann die Reben an sich, ein Trecker, ja, der gehasste kleine Trecker. Und dann musste man so eine kleine Spritze, einen kleinen Mulcher, eine kleine Kreiselecke haben wir gekauft. Und dann ist es so bei uns im zweiten Jahr. Also wir haben 24 die Reben gesetzt und in 25 hatten wir die erste Lese schon.
Ah, okay. Ja. Und wie viel Handarbeit ist das, die Ernte? Also
alles.
Wie stemmst du das? Holst du dir dann nochmal Freunde, die dann eine Flasche kriegen?
Nee. Tatsächlich habe ich ganz viel selber gemacht.
Wow.
Weil ich finde es immer schön, wenn man sowas Neues hat. Bis ich das jemandem zeigen kann, muss ich es ja erstmal selber können. Deswegen habe ich immer viel am Anfang selbst gemacht und bis ich das dann auch für mich so sicher hatte, dass ich das Vertrauen hatte, es jemandem abzugeben, hat es ein bisschen gedauert, muss ich gestehen. Und dann haben wir ja nun viele Mitarbeiter, die auch Bock haben, am Wochenende noch irgendwie was zu machen. Und natürlich auch aus dem Freundeskreis, gerade in der Weinlese, die hatten dann Bock und meine Mama hatte Lust, noch mitzuhelfen und so. Das war total schön. Das war einfacher für den Weinberg Hilfe zu finden, als sonst so zum Zwiebeln sortieren oder so.
Irgendwie ist das
hat was Schöneres.
Ja, ja, toll.
Ja, und dann haben wir 24, die letzte Feldrundfahrt, die ich mit Papa gemacht habe. Also ein paar Tage vor seinem Tod hat er noch die kleinen Reben gesehen.
Nein, ey,
ja,
wie schön. Ach, das hat er noch mitgekriegt. Ja. Wie cool ist das denn?
Das war eben eine total schöne letzte Tour. Da stand er auf einmal, also man sagt ja immer, sie ist das letzte Aufbäumen, dann bevor es dann soweit ist, ne?
Mhm.
Und er stand auf einmal angezogen morgens um 7 vor mir. Ich dachte, was ist mit dir los, ne? Wir machen eine Feldrundfahrt. Ich so, ach, wir machen eine Feldrundfahrt. Okay, dann machen wir halt jetzt eine Feldrundfahrt. Und das war so eine Zeit, das war dann ja Frühjahr, irgendwie Anfang Mai sowas oder Mitte Mai. Und das ist auch so meine Lieblingszeit, weil du hast so die ersten Pflanzenschutzmaßnahmen durch. Es sieht alles gerade schön aus und du denkst so, ach, das wird ein tolles Jahr. Und habe ihm alles gezeigt und er hat sich total gefreut und hat zu mir gesagt, ach Mensch, Elise, das sieht ja alles richtig gut aus.
Oh,
und
da
dachte ich so, oh, puh, Gott sei Dank. Ja,
ne?
Ja, und
schön.
Dann haben wir uns auch den Weinberg nochmal angeguckt.
Ja, wie schön.
Ja, das war wirklich schön.
Das ist ja toll, dass ihr das noch hattet.
Ja.
Und wie habt ihr das verarbeitet, den Wein? Also wo wird es zu Wein?
In Rheinhessen.
Okay.
Ich habe von Udo, der Sohn quasi, der Daniel, der verarbeitet das.
Das muss man dann da irgendwie,
ich bringe das.
Kann man das einmal in einem Rutsch hinbringen?
Ja, also letztes Jahr hatten wir ja nicht viel. Da habe ich das auf dem Anhänger gekriegt. Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich schon einen LKW brauchen. Aber dann, letztes Jahr war es so, dann war es sehr heiß, bin ich nachts halt einmal runtergefahren. Es wurde dann morgens früh gleich gepresst und halt dann weiterverarbeitet. Und dann dauert es ja auch so ein bisschen seine Zeit, bis die alkoholische Gärung dann durch ist. Und dann bin ich halt öfter mal runtergefahren und wir haben geguckt und wollten natürlich schon gerne alles auch so mitbestimmen, ne?
Ja.
Ist nicht einfach hier und mach mal, sondern schon, dass ich bin da schon speziell auch in meinem Geschmack, dass es dann auch so ist, dass ich ihn auch mag, natürlich. Ja, und dann haben wir irgendwann die fertigen Flaschen abgeholt.
Und was habt ihr für unterschiedliche Weine?
Also wir haben Piwi-Sorten. Das sind so pilzwiderstandsfähige Züchtungen.
Ja.
Nicht so ein schöner Name, aber...
Knallig als Landwirt bei Kulag.
Ja?
Ja, ja, genau.
Ja, das ist super. Das sind halt im Endeffekt Nachzüchtungen von so bekannten Sorten. Die heißen halt ein bisschen anders. Und wir haben drei. Wir haben zwei weiße und einen roten. Die heißen dann Sauvignon Gris. Das ist dann wie ein Grauburgunder im Endeffekt. Und Sauvitage ist so ein bisschen wie so ein Sauvignon Blanc. Und der rote, die Vico heißt der kennt man so nicht.
Ja.
Den haben wir tatsächlich auch, haben wir probiert damals und fanden es lecker und haben gesagt, gut, dann machen wir den roten noch dazu. Und bei der ersten Lese haben wir alles zusammen, schon auch gleich alles zusammen gepresst, weil es halt gar nicht genug war, um das einzeln auszubauen. Und dieses Jahr möchte ich aber ganz gerne dann jeweils, also zwei Weißweine und dann einen Rosé draus machen.
Mhm. Und wie hast du dich am Deft? An der Flasche hätte ich mich, glaube ich, tot designt. Ich glaube, das wäre ja mein Ding gewesen. Ich kaufe Wein, weil ich liebe auch Wein, aber auch sehr gerne Bier. Aber wenn ich Wein kaufe, dann bin ich ja so eine, die voll auf die Flaschen,
Etikett,
auf das Flaschendesign,
ja,
einfällt.
Voll. Das ist ja aber auch so. Ich hatte auf meinem iPad so eine Datei, die so endlos ist, ne? So eine Notizdatei und das alles. Also ich habe das, ja, habe mich auch tot dran designt. Macht mir auch voll viel Spaß, sowas.
Ja.
Und da am Ende konnte ich mich dann so ein bisschen drauf einigen. Aber ich habe für dieses Jahr jetzt auch schon wieder Also ich habe eigentlich für die nächsten Jahre für sämtliche Ideen schon alles fertig.
Oh, wie cool.
Ja.
Mega. Und schmeckt einem dann der Wein schon ab dem ersten Mal? Oder warst du so, okay, ich weiß genau, wo in welche Richtung ich noch mehr will und was ich dafür tun muss? Wahrscheinlich schmeckt das, wenn man die Arbeit dahinter kennt.
Nee, gar nicht. Ich fand es voll spannend, weil ich habe die Trauben halt ja oder die Beeren probiert im Weinberg, aber ich konnte mir halt nicht vorstellen, was dann daraus wird. Und jetzt rückwirkend, weil ich jetzt einmal ja schon dann den Wein fertig hatte, wenn ich jetzt meine Weintrauben, meine Beeren probiere, dann kann ich mir den Geschmack schon vorstellen, was man daraus machen kann als Wein. So, weil man jetzt schon mal so ein bisschen zurückschmecken kann quasi.
Mhm.
Und das war da gar nicht so. Und wir hatten dann ja nun in diesen verschiedenen Phasen, vorm Filtern, nach dem Filtern, Abfüllen etc., da verändert sich der Wein halt auch nochmal extrem. Und zwischendurch habe ich gedacht so, oh nee, irgendwie geht gar nicht so in meine Richtung. Und dann eine Woche später war es total super. Und als wir das erste Mal, da hatte ich auch meine beste Freundin dabei, das war total cool. Da hat man das erste Mal den fertigen Wein schon gefiltert, alles so, wie es dann auch abgefüllt wird. Und da haben wir beide so, boah, ja geil. Also da waren wir total begeistert. Und dann war ich auch sehr glücklich, dass ich nicht, ja, ist ja voll scheiße, wenn er dir nicht schmeckt.
Ja, voll. Aber es ist halt ein Naturprodukt, so weißt du. Also du hast ja auf ganz vielen
Kann immer noch irgendwas passieren.
Weißt du,
mit
Sonnenanstrand
genau.
Und sonst was.
Ja.
Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal so in die Zukunft blicken. Also du hast jetzt so, wie viele Jahre machst du es jetzt schon? Zwei?
Naja, zwei ohne Papa, eins so quasi mit Krankheit. Also ich sag mal so 3 Jahre.
Ja. Wohin willst du und was ziehst du bis hierhin so für Fazit?
Ja, also ich habe aus vielen Sachen gelernt, sehr harte Lektionen auch gelernt, aber gut, man lernt halt und man wächst dran. Ich glaube, mein größtes Ziel, so was oben drüber steht, ist so ein bisschen die Unabhängigkeit von den Marktschwankungen, so ein bisschen in eine gewisse Planbarkeit reinzukommen, weil das ist das, was mich am meisten, glaube ich, belastet, dass ich nichts planen kann. Und wie willst du halt so einen großen Betrieb steuern, wenn du es nicht planen kannst? So, und das, diese Stabilität, die fehlt halt total, ne? Die fehlt auch auf den Märkten, die fehlt natürlich auch in der Politik, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Und da hinzukommen, dass man zumindest einen Teil eigen vermarktet bekommt, da muss man sicherlich auch mehrere Sachen mal ausprobieren und gucken, wo man am Ende so seine Nische findet. Aber das ist definitiv mein Hauptziel.
So. Habt ihr hier schon sowas wie ein Regiomat, irgendein Ort, wo Verbraucher hingehen können aus dem Ort?
Haben wir. Also wir haben einen wirklich schönen Hofladen hier direkt gegenüber und wir haben auch einen Regiomaten am Anfang des Ortes hier bei Kruses, wo du vorbeigefahren bist wahrscheinlich. Und das ist auch viel interessanter für die, weil die haben Hühner, das heißt, die haben Eier, die können dann ihre Nudeln, die können Milch, ne, Milchviehbetriebe, so. Das ist bei mir halt nicht so interessant, weil ich habe halt Kartoffeln und Zwiebeln bis jetzt.
Ja.
So. Über den Wein ist das natürlich nochmal eine ganz neue Schiene. Das merke ich in dem Online-Shop und das merke ich auch so in meinen Zukunftsvorstellungen. Der Wein ist natürlich ein Zugpferd. So. Und dann gehen auch die anderen Produkte so ein bisschen besser mit, weil man dann auf einmal so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und das ist, glaube ich, schon auch so mein Ding. Ich werde natürlich niemals meine ganze Fläche mit Wein zukleistern, um Gottes Willen. Aber wenn man irgendwann in so eine Richtung kommt, dass man sagt, man hat irgendwie vielleicht doch in ein paar Jahren so mal so 10 Hektar Wein, dann ist das schon mal eine Bank, ne?
Ja.
Und dann kann man natürlich auch ganz anders in so ein Direktvermarktungsgeschäft einstarten und dann sind die Kartoffeln und Zwiebeln halt natürlich auch auf einmal viel interessanter, weil sie so mitgehen, ne?
Ja, ja. Wenn jetzt hier junge Landwirte zuhören, die auch zu Hause übernehmen, hast du einen Rat? Du hast ja gesagt, man soll sich Rat holen.
Also, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich erstmal zu wissen, was hat man, was funktioniert und was funktioniert eigentlich nicht. Was ist Traumtänzerei? Beispiel bei uns war das mit dem Medrusch. Also, Medrusch war immer schon ein eng kalkuliertes Geschäft und war immer schon eher so, dass Papa halt gesagt hat, oh, er macht's halt so gerne.
Mhm, das ist oft das.
Das ist oft so.
Und es ist auch irgendwie Identität.
Ja, so, ein Mähdrescher.
Werkzeugkasten dazu. Ich beschreibe mich als Landwirt und ich habe auch einen Mähdrescher.
Das ist so. Aber wenn du halt irgendwann es dann mal knallhart durchrechnest, und bei mir war jetzt ja nun der Fall, dass dann halt auch noch ein Kunde abgesprungen ist, dann war das Thema sowieso durch. Und es rechnet sich einfach nicht und du verlierst Geld. So, da einfach erstmal, glaube ich, Fakten zu schaffen, was ist eigentlich die Ist-Situation auf dem Betrieb, und zwar wirklich. Und das ist auch sicherlich gut, wenn man da sich externe Hilfe holt, dass man dann mal alles durchleuchtet. Und daran halt die Entscheidung dann zu treffen, okay, was funktioniert eigentlich und was funktioniert nicht? Was kann ich rausstreichen? Was muss ich ein bisschen in der Mischkalkulation halt mitnehmen? Ein Getreide kannst du jetzt nicht einfach rausstreichen, weil du brauchst eine Fruchtfolge zum Beispiel, ne?
Mhm.
Aber so Sachen wie, so manche Sparten, wie zum Beispiel, lohnt es sich überhaupt, bei uns Kartoffeln und Zwiebeln einzulagern, oder fahre ich viel besser damit, wenn ich sie in der Ernte verkaufe und mein Lager vermiete?
Ah ja.
Also da stehe ich zum Beispiel, da stehe ich momentan total bei vielen Dingen vor den Überlegungen, weil das eben so Sachen sind, wir sind halt am Ende ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen unser Geld verdienen, weil ansonsten kann ich mir das alles nicht leisten. Und dann hat jemand mal zu mir gesagt, wenn man viel Substanz hat, dann merkt man nicht, wenn jedes Mal ein kleines bisschen wegbröckelt. Aber irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du denkst, oh, was denn jetzt passiert? Ja, dann hast du über Jahre hinweg immer ein kleines bisschen weniger im Endeffekt gehabt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man jetzt neu reinstartet, ist immer so eine Chance, da mal alles ein bisschen auf links zu drehen.
Ja. Und wenn du so auf die Mitarbeiter schaust und aufs Teambuilding und auf deine Position als Chefin, hast du auch da noch einen Tipp, wie man da sich so findet?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass man bei sich selbst bleibt. Ich war schon immer sehr für, wir essen mittags zusammen, wir machen mal was zusammen. Ich habe mir sehr viel Gedanken immer gemacht über Weihnachtsfeiern, über Goodies, über dann T-Shirts und Caps und diese so Kleinigkeiten, die mein Papa zum Beispiel immer so ein bisschen eher belächelt hat. So, das ist unnötig, das wollen die eh alle nicht, das ist alles, ne, so. Und ich habe aber für mich gemerkt, doch, nur weil die das halt nicht kennen vorher, heißt das nicht, dass das nicht gut ist. Und ich glaube, da ist es wichtig, seine eigene Linie irgendwie zu finden. Auch in der Mitarbeiteransprache, wie redet man miteinander? Ich bin ganz anders als Papa auf vielerlei Ebene. Und das habe ich schon gemerkt, dass das erstmal ungewohnt war, für die damit klarzukommen und dass immer dieser Vergleich natürlich auch erstmal so stattfindet. Und sie vielleicht dann aber auch sehen, okay, nee, so geht's halt auch. Und vielleicht ist es sogar manchmal besser, manchmal auch schlechter. Und vielleicht schafft man es dann sogar auch, den einen oder anderen nochmal in eine ganz andere Eigenverantwortung reinzukitzeln, so, die vorher immer undenkbar gewesen ist, und schafft sich damit auch ein bisschen Freiraum. Also ich glaube, das ist auch sowas, dass man bei sich selbst bleibt und nicht alles so übernimmt, nur weil es schon immer so war.
Ja. Um jetzt zum Ende zu kommen, bist du stolz auf dich und glaubst du, Ernst wäre stolz?
Ach, keine Ahnung. Das ist so eine Frage, die ich immer versuche zu streichen aus meinem Kopf, weil das macht mich dann so traurig und so nachdenklich. Natürlich hoffe ich, dass er stolz wäre, wenn er von oben runter guckt. Na klar, ich glaube, er wäre allein schon stolz, weil es sind jetzt 2 Jahre, die er tot ist, und es funktioniert noch, es läuft noch, es ist nicht alles verkauft, es ist nicht alles aufgegeben. So, es geht irgendwie weiter, und damit trägt man ja auch sein Andenken irgendwie immer weiter, ne? Ja. Sicherlich. Es sind aber auch sicherlich viele Sachen passiert, ja, die schade sind und die durch den Tod auch kaputt gegangen sind, und wo man auch sagt, ja, das hat halt ohne ihn dann leider nicht mehr so funktioniert. Schwierig. Na klar, glaube ich, hoffe ich, dass er stolz auf mich ist. Aber ob ich selber stolz auf mich bin, das ist immer so ein, ja, manchmal schon. Ich habe so Tage, da denke ich, ja, ist doch alles super, kriegst du doch alles hin und setz dich durch und machst das doch alles und irgendwie findest du immer eine Lösung. Es gibt auch Tage, da denke ich, boah, ey, am liebsten, das sind immer die Tage, da, ich habe guten Bekannten, die sagen immer, da kannst du für 2 Euro alles von mir geschenkt haben, ne? Gib mir irgendwie, oder gib mir einen 5er und du kriegst den ganzen Betrieb, so, und weg damit und leck mich am Arsch. Da bin ich dann gar nicht stolz auf mich, und dann, ich mache ja nun auch viele Fehler, na klar, jeder macht Fehler, ne? Und dann zermartert man sich dann da so dran, also es ist so tagsformabhängig.
Ja. Ich habe da so für mich, wenn ich so an das Gefühl stolz, also, ne, das ist ja auch ein Gefühl, was man irgendwie hat, ob man gerade stolz ist. Und vielleicht hat man das so minimal, ganz manchmal, bei manchen Entscheidungen. Und das fange ich mir manchmal so ein. Und dann
ist ja auch wichtig.
Eddie hatte ich ja auch gesehen, wie, und deinen kleinen Anfang der Weinsaison, und hatte dich ja auch schon gelobt. Ja, und vielleicht muss man diese kleinen Lobe so einfangen.
Das ist so. Ich finde das manchmal spannend. Ich weiß nicht, kennst du das, dass man sich manchmal gar nicht traut, so eine Gefühle so zuzulassen?
Ja.
Weil ich bin immer so ein bisschen auch so groß geworden, dass man immer machen, ackern und bloß nicht ausruhen auf irgendwas. So, und einfach auch mal dazu zu stehen, dass man sagt, hey, irgendwie etwas läuft gut, oder ich kann mir auch mal erlauben, mal einen Tag nicht da zu sein, weil es mittlerweile so gut läuft draußen, dass die das gut hinkriegen ohne mich.
Und du das
wahrscheinlich
auch so strukturiert hast, dass das überhaupt möglich ist.
Klar,
ne?
Also das war ein Riesenpunkt, das war vorher nicht so.
Ja.
Und das war auch erstmal ein Learning, dass man natürlich, ich kann nicht überall neben jedem immer nebenstehen, ne? Das habe ich das erste Jahr gemacht, habe ich durchgedreht. Kann ich von meinem Pensum gar nicht. Dann bin ich ja dann doch irgendwie nur 1,60 groß. Mein Körper sagt irgendwann so, Error, ne? Aber dass man dann auch mal sagt, so, hey, das ist gut so, wie es ist, dass man eben nicht immer alles selber macht und sowas, das finde ich, das lerne ich immer noch, dieses Gefühl zuzulassen.
Ja. Ja, und dass ein Gefühl auch nicht für immer bleibt. Das wäre ja dann, also, ja. Ne, Stolz ist ja nicht ein Moment und der bleibt dann, sondern das fällt wieder ab und dann fängt man wieder von vorne an und muss wieder irgendwas Neues bewältigen. Also ich glaube, das ist es. Und manchmal, ich glaube, wenn sich etwas gut anfühlt und leicht anfühlt, vielleicht denkt man dann immer, dass das einem geschenkt wurde. Dass einem so
ja,
zu,
das ist komisch,
dass
ne?
es so unerkämpft ist, weil es so leicht zu haben war in dem Moment.
Als müsste es immer schwer sein, ja, ist eigentlich Quatsch.
Um dann irgendwie den Erfolg krasser zu messen an sich selber. Aber ich glaube, es muss nicht alles schwer sein, um vielleicht in dem Moment stolz zu sein. Ich möchte mich bei dir bedanken. Tausend Dank für die Zeit hier bei dir im Büro.
Hat Spaß gemacht.
Ja, und ich finde, das ist hier total schön eingerichtet. Dein Büro ist direkt im Hofeingang, wenn man so will. Mhm. Und schön hell. Ich glaube, hier wirst du in Zukunft gute Entscheidungen treffen. Ich glaube dran.
Ich versuch's.